Markus 3, 13 bis 19. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon den Kananiter und, man könnte sagen, last und least, und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Heute Nachmittag war ich bei der Vorbereitung und ich bekam ein Telefonat und hätte eigentlich gleich auflegen können, aber am anderen Ende war eine Seele, eine Frau, die eine Religion vertritt, und ich habe dann länger mit ihr gesprochen. Also werde ich dann das darlegen, was ich vorbereitet hatte bis zu diesem Punkt. Und später können wir auch für diese Frau beten. Wir sehen Jesu Teil und dann der Jünger Teil. In den Versen 12 und 13. Er wurde in der letzten Stelle, in den letzten Versen so sehr gedrängt, dass man für ihn einen Fluchtweg bereitstellte, ein kleines Boot. Er hat unterschiedliche Boote gebraucht und benutzt. Ein größeres Boot hat er benutzt, als er dann aus dem Boot gelehrt hat. Aber nach der Sprache in Markus 2 glauben wir, dass er einfach ein Boot bereit hatte, falls er sich Raum schaffen wollte. Und jetzt haben wir eine weitere Situation und er zieht sich zurück auf einen Berg, auf den Berg, aber wir wissen nicht, welcher Berg das war. Aber vielleicht wussten es die Leser. Er stieg auf den Berg und wenn ich mir überlege, es gibt Berge, wenn man ganz oben am Gipfel sind, dann gab es aber einen kleinen Weg dorthin. Zum Beispiel bei Everest gibt es eine schmale Straße. Manchmal gibt es da Stau, was tödlich enden kann, wenn zu viele da sind und weder hoch noch runter können und dann kommt ein Sturm. Da sterben viele Menschen an dieser engen Straße. Aber er ging auf einen Berg und auf einem Berg wird es vermutlich nicht so viel Platz geben wie unten, wo es eine Wiese gibt am See. Denn er wollte ja nicht, dass die Menschenmengen in diesem Moment bei ihm sind. Und ich wäre schon ausgeschieden. Also manche Leute steigen gerne auf Berge. Ich steige auf Berge herab, aber nicht so gerne herauf. Ich bin nicht mehr der Jüngste und bin auch nicht der Fitteste, das muss ich zugeben. Aber allein dadurch würden es weniger sein, glaube ich, die zu ihm gegangen wären. Aber vielleicht suchte er einen Ort aus, wo es nicht viel Raum gab, damit er eine kleinere Anzahl haben konnte, um, wie gesagt, sich etwas Raum zu schaffen zwischen ihm und den Volksmengen. Dann heißt es, er rief welche zu sich. Nun, es gibt unterschiedliche Rufe. Er ruft in Matthäus 11, 28 und 29, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Zumindest die Leute, die erkennen, dass sie beladen sind, würden sich angesprochen fühlen. Aber in diesem Fall hieß es, er rief gewisse Menschen zu sich. Wir sollten uns auch schwer überlegen, auf welche wir uns konzentrieren wollen und sollten. Der Herr Jesus Christus erwählte 12. Ich sage das immer falsch. 12. Das ist vielleicht ein bisschen näher dran. Wenn ihr erkennen wollt, dass ich nicht von hier bin, ist das ein gutes Wort dafür. Eichhörnchen fällt mir leichter. Es heißt, er rief die, welche er wollte. Na, will er denn nicht alle? Ja, er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das stimmt. Aber er wollte nicht alle Menschen immer nur bei sich haben. Er wollte ganz bestimmte Leute bei sich haben, obwohl einer davon ihn verraten würde. Er bestimmte 12. Ich denke, das ist die Obergrenze. Das ist die höchste Anzahl von Menschen, die ein Mensch gut beeinflussen kann. Wenn der Herr einem Vater mehr als 12 Kinder gibt, dann denke ich, ist die Zeit aber gestaffelt. Als Daniel zur Welt gekommen ist, war Delin nur wenige Wochen davor, wieder an die Uni zu gehen. Und also es war nur selten, dass wir zu Hause 10 Kinder hatten. Die Mutter von den Wesley-Brüdern hatte, wie viele waren es? 17, glaube ich. Und sie hat eine sehr fromme Familie erzogen. Der Vater war leider oft weg und hat die ganze Erziehung seiner Frau überlassen, obwohl er ein Geistlicher war. Er war ein Mann, sagen wir, des Stoffes auf Englisch, a man of the cloth. Das bedeutet, er war ein Prediger und er trug ja die entsprechenden Kleider. Aber leider hat er die Verantwortung nicht getragen. Der Herr Jesus Christus bestimmte 12 Menschen. Er ist der vollkommene Mensch. Er hat sich auf 12 Männer konzentriert. Er war nicht verheiratet und er war immer bei diesen. Und ich glaube, ich könnte nicht so viele betreuen und bestimmt nicht so gut. Also er wollte 12. Sein Wille spielte eine entscheidende Rolle bei der Wahl seiner Jünger. Ich will damit nicht sagen, dass Gottes Wille dabei keine Rolle gespielt hat. Er betete die ganze Nacht durch, sagt uns Lukas in Kapitel 6, Vers 12. Wir wollen natürlich, wenn wir im Willen Gottes wandeln, dasselbe wie Gott. Und das heißt, was wir wollen, wird hoffentlich das sein, was Gott will. Und wenn wir erkennen, dass wir etwas anderes wollen, als Gott es will, dann sollten wir unseren Willen aufgeben. Aber ich glaube, dass sein Wille übereingestimmt hat mit dem Willen Gottes des Vaters. Nun, warum 12? Wie ich gesagt habe, wahrscheinlich war das die höchste Zahl, die zumutbar war, selbst für den Sohn Gottes. Aber er gründete quasi ein Reich und insofern hat es Ähnlichkeiten gegeben. Es hat 12 Patriarchen gegeben, 12 Stämme, danach eigentlich 13. Aber Levi bekam kein Land, kein Grundstück, kein Erbe insofern. Manchmal ein bisschen Land außerhalb einer Stadt, um Gartenarbeit zu treiben. Ansonsten aber waren es die anderen 11 Brüder und bei Josef hat man das zweigeteilt. Ephraim und Manasse. Und ohne Levi gibt es 12 Stämme, aber in dem Buch der Offenbarung ist eine Liste, wo Levi vorkommt und auch Ephraim und Manasse und der Bruder Dan, D-A-N, fehlt. Fragt mich nicht warum, ich weiß nicht. Aber im Himmel wird es dann die Grundmauern der Stadt geben, es wird Tore geben, die nach den Jüngern, den Aposteln genannt werden und die Grundmauern haben die Namen der Stämme. Und Gott hat diese Zahl gewählt. Ich messe nicht so viel Wert den Zahlen in der Bibel bei, wie es manche tun. Vielleicht liege ich falsch, aber ich denke, manchmal will man viel geistliche Bedeutung da sehen, wo es vielleicht nicht so viel gibt. Auf jeden Fall, wenn man da das behaupten will, sollte man dann auch unter Beweis stellen, warum man so glaubt. Ich wüsste nicht, dass die Zahl 12 eine geistliche Bedeutung hat. Aber es gibt 12 Monate in dem Mondkalender. Ein Mondkalender ist 12 mal 30 Tage, 360 Tage in einem biblischen oder Mondjahr, könnte man vielleicht sagen. Bisschen kürzer als ein Solarjahr. Und es heißt, er sandte sie aus. Ich werde zurückkehren, wenn es heißt, ihr Anteil, der Jüngerteil. Aber jetzt fokussieren wir uns auf Jesu Teil. Er stieg auf den Berg, er rief welche zu sich, er wollte welche, er bestimmte 12, er sandte sie aus. Das heißt, sein Zweck war nicht, dass sie immer nur bei ihm sind, in seiner physischen Gegenwart. Sie sollten vorerst bei ihm sein, das stimmt. Und ich denke, wenn man die Evangelien miteinander vergleicht, waren sie kurz bei ihm und gingen dann wieder an ihre Arbeit. Und später mal, als er gesagt hat, folg mir nach, war es nicht das erste Mal, wo sie bei ihm gewesen waren. Und deshalb, es scheint uns, als würde es aus heiterem Himmel passieren. Folge mir nach. Da bekommen sie irgendeinen geistlichen Eindruck und gehen ihm nach. Aber eigentlich kannten sie und hatten sie ihn auch gehört. Aber sie sollten vorerst bei ihm sein. Gemeinschaft, könnte man sagen, vor dem Dienst, was eigentlich kein schlechtes Prinzip ist. Wir dienen ihm, aber wir wollen zuerst mit ihm Gemeinschaft führen. Wenn der Dienst der Gemeinschaft zuvorkommt, dann wird der Dienst oberflächlich sein und es wird dem Dienst die Kraft fehlen. Also verbringt Zeit mit Jesus, bevor ihr versucht, ihm zu dienen, oder bevor wir, denn das gilt auch mir. Nicht nur zum Dienst, auch zur Liebe, heißt es in dem Lied 111, glaube ich, in unserem Buch. Nun, sie würden vorerst bei ihm sein, dann sollte durch den Heiligen Geist Jesus immer bei ihnen sein, das stimmt auch. In Johannes 14, 18 und in Vers 28 heißt es, ich werde zu euch kommen, aber er meinte damit, früher bedeutet das, ich gehe von euch weg und ich komme wieder, um euch zu mir zu holen. Aber wenn er in Vers 18 und in Vers 28 davon redet, dass er zu ihnen kommt, dann bedeutet er das, im Heiligen Geist, in der Person des Geistes, würde er zu ihnen kommen. Sie sollten aber, als er noch auf Erden war, von ihm hinausgesandt werden. In Lukas 10 zum Beispiel werden die 70 ausgesandt. Und eine Zeit lang waren sie zu zweit, immer zu zweit unterwegs. Er sandte sie hinaus, um zu predigen, aber das werden wir gleich sehen. Und er sollte auch von ihnen in den Himmel weggehen. Johannes 14, 2 und Vers 28, das habe ich schon angedeutet. Sein Zweck war, dass sie auf einen zukünftigen Dienst ohne seine physikalische Gegenwart vorbereitet werden. Ein Dienst, zu dem er sie aussenden würde. Hier steht es in Vers 13, Markus 3, 13. Er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten, und die er aussandte, um zu verkündigen. Und an späteren Stellen sehen wir, dass er ihnen den Auftrag gab, in alle Welt hinauszugehen. Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Matthäus 28, Vers 19. Nun schauen wir uns jetzt der Jüngerteil an, in den Versen 13 bis 15. Sie kamen zu ihm auf seinen Ruf. Wenn du dich berufen oder gerufen weißt von Gott, folgst du diesem Ruf? Er ruft Sünder zu sich. Ich hoffe, du bist ihm schon gefolgt. Manchmal empfindet man, dass Gott einem ein Anliegen gibt, irgendetwas zu tun. Leider muss ich gestehen, folge ich diesem Ruf nicht immer. Ich weiß, es ist sehr subjektiv, aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn du meinst, einen klaren Eindruck und du meinst, von Gott bekommen zu haben, rede mit deinem Nachbarn, rede mit so und so oder lass das und tue das. Und manchmal tun wir das und haben dann Frieden und meistens liegen wir auch recht. Also wir liegen richtig. Es war doch Gott, der uns den Wink gegeben hat. Und wenn wir es nicht tun, dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Wir wissen und müssen es dem Herrn auch bekennen. Herr, ich bin dir nicht gefolgt. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war in einem Laden in unserem Dorf. Ich war der Einzige in dem Laden, außer es gab dann den Betreiber des Ladens. Zu zweit waren wir in dem Laden und ich hatte auch ein Traktat in der Tasche und hatte den Eindruck, ich sollte mit ihm reden und habe es nicht getan. Und ich habe es immer noch nicht getan. Ich bin zwar noch nicht in den Laden gegangen, ich habe die Gelegenheit verpasst. Und was habe ich dann gebetet? Oh Herr, lass ihn doch nicht in seinen Urlaubstagen sterben. Aber bin ich ein weiteres Mal zu ihm hin? Nein, nicht. Ich habe wirklich zumindest bisher die beste Möglichkeit verpasst. Ich weiß, wir können uns einiges einbilden und liegen nicht immer richtig. Die Stimme, die wir hören, ist nicht immer richtig. Aber wenn wir mit Gott gehen, bekommen wir schon klare Eindrücke. Es war so ein Ruf und ich weiß, dass viele, viele Menschen, die Gott vertrauen und ihm dienen, so etwas erlebt haben. Ich war im Gebet und habe den Herrn gebeten, ob er nicht wollte, dass ich in den Dienst für ihn gehen soll, außerhalb der Vereinigten Staaten. Und bekam einen sehr klaren Eindruck, dass ich das tun sollte. Später mal, auch beim Beten, habe ich mich dem Herrn zur Verfügung gestellt und es ging ja um Deutschland. Und ich sagte dem Herrn, nun, wenn du nicht willst, dass ich nach Deutschland umziehe, will ich das natürlich auch nicht. Aber wenn du willst, bin ich gerne dazu bereit. Ich will ja nur das, was du willst. Und hatte dann vollkommene Freude und Frieden in meinem Herzen. Und der Herr hat das dann auch bestätigt. Es gibt diese Dinge. Ich würde sie nicht auf die Stellung der Schrift erheben. Denn das, was wir in der Bibel haben, ist noch sicherer. Aber sie kamen zu ihm. Sein Ruf in diesem Fall war eindeutig. Sie konnten ihn hören, er war anwesend. Auf jeden Fall hat er sie namentlich zu sich gerufen. Und sie sollten bei ihm sein. Das war der Zweck. Es war am Ende etwa 3,5 Jahre. Und die meiste Zeit waren sie bei ihm. Gott ruft uns auch zu sich, damit wir mit ihm Zeit verbringen. Verbringst du Zeit mit Gott? Oder wolltest du es nur in der Ewigkeit tun? Herr, rette mich. Ach, jetzt werde ich in der Ewigkeit bei dir sein. Jetzt kann ich mein Leben auf Erden für mich verbringen. Nein, Gott möchte, dass du jetzt mit ihm Zeit verbringst. Tust du das? Sie sollten bei ihm sein. Nun, Adam und Eva mieden die Gegenwart Gottes, weil sie gesündigt hatten. Samuel kannte nicht einmal den Herrn, aber als er den Ruf vernommen hat, brachte ihm Eli bei, zu sagen, sprich Herr, denn dein Diener hört. Und er ging und legte sich wieder hin und hörte die Stimme Gottes, Samuel, Samuel. Und er sprach, sprich Herr, denn dein Diener hört. Er mied die Stimme Gottes nicht, sondern er wurde irgendwie angezogen davon. In Sprüche 1,24 heißt es, die Weisheit rief, aber die Menschen weigerten sich, ihr zu folgen. Und in Jesaja 65 und 66 gibt es Verse, wo es heißt, es gibt solche, die zu ihm hin wollen, und es gibt solche, die von ihm weggehen wollen. Sie sollten mit ihm Zeit verbringen. Zeit bedeutet Einfluss. Übrigens, Eltern, denkt daran, mit wem verbringen eure Kinder am meisten Zeit? Mit wem verbringst du am meisten Zeit? Zeit bedeutet Einfluss. Verbringst du deine Zeit mit dem Internet? Ja, mit welchen Seiten? Mit dem Fernseher? Mit dem Radio? Womit? Mit wem verbringst du deine Zeit? 1. Korinther 15, Vers 33. Schlechter Umgang verdirbt gute Moral, gute Sitten. Natürlich will man schon ungläubige Menschen kennen, aber Zeit bedeutet Einfluss. Wir hatten sonntags nachmittags, als die Kinder klein waren, Walking with Wise Men, mit den Weisen wandeln. Und das bedeutete, Papa und vielleicht Mutti, die wollen schlafen am Sonntagnachmittag. Es darf hier nicht zu laut sein. Also jetzt ist es die Zeit, dass ihr mit den Weisen wandelt. Und das heißt, lest eine Biografie. Lest ein Buch. Eine Biografie, eine christliche Biografie wäre nicht schlecht. Und so haben unsere Kinder Zeit verbracht mit weisen Menschen. Zeit bedeutet Einfluss. Jesus wollte, dass diese Menschen unter seinen Einfluss kommen. Zeit bedeutet beobachten. Wenn du viel Zeit mit jemandem verbringst, hast du viel Möglichkeit, sie zu beobachten. Ich war in letzter Zeit immer wieder bei Beerdigungen oder habe sie in Livestream geschaut. Und was mich sehr beeindruckt hat, war, dass die Kinder der Verstorbenen Berichte abgelegt haben bei der Feier, bei dem Gottesdienst, wo an ihre Eltern gedacht wurde. Also ich sage Eltern, in dem einen Fall waren es Herr und Frau Budahl, B-U-D-A-H-L. Das waren Lehrer von mir, als ich viel jünger war, also jung war. Aber ihre Kinder haben berichtet, sie waren im Haus das, was sie auch außerhalb des Hauses waren. Alle Menschen haben diese Leute für konsequente Christen gehalten und sie waren es auch. Und ihre Kinder konnten das beweisen oder belegen. Am vergangenen Samstag waren wir in Barmstedt bei der Trauerfeier von Fred, und seine Kinder, alle fünf, haben davon erzählt, was für ein gottesfürchtiger Mann er war. Die Juliana konnte nicht rüber, ihr Pass war abgelaufen oder sollte in den kommenden 3 Monaten ablaufen. Sie wollte nicht so lange hier bleiben. Sie haben ihr nicht erlaubt, zu der Beerdigung ihres Vaters hinzufliegen. Also sie musste zu Hause das alles beobachten, aber dann hat man sie telefoniert und sie konnte dann zu allen in dem Raum reden über das Zeugnis ihres Vaters. Und es war wirklich sehr rührend und sehr schön. Er war Sünder. Ruth sagte mir, ja, wir waren 2 Sünder, aber 2 Sünder, die den Herrn liebten. Zeit bedeutet Lehre. Wenn du Menschen lehren willst, dann wird das Zeit kosten. Der Herr Jesus Christus hat die Mengen gelehrt, Aber ganz besonders hat er seine Apostel, seine Nachfolger gelehrt, die später mal die Welt quasi lehren sollte. Zeit bedeutet annähern, also zusammenwachsen. Und ja, das bedeutet am Ende oft, dass man sehr vertraut ist. Zeit bedeutet verletzbar sein. Das heißt, die Menschen sind in meiner Nähe und sie werden mich beobachten können. Das bedeutet, ich bin bereit, vor ihnen zu leben, und wenn ich was daneben tue, werden sie das aus nächster Nähe sehen. Das heißt, ich gehe ein gewisses Risiko ein, wenn ich die Nähe von den Menschen suche. Der Herr Jesus Christus hatte nichts zu fürchten, denn er war vollkommen. Und sie haben ihn aus nächster Nähe beobachtet und konnten sagen, er war ohne Falsch, er hat nie gesündigt. Sie sollten bei ihm sein. Und sie ließen sich von ihm aussenden. Dies ist für gewöhnlich übrigens auch die Absicht einer Familie, ist die Absicht der Kindererziehung. Du willst ja nicht immer deine Kinder bei dir behalten können. So traurig wie das ist, denk daran, es kommt der Tag, wenn auf einmal dein Haus leer ist. Und ich weiß, manche haben sowieso eine leere Wohnung, wenn sie nicht da sind. Und wenn sie da sind, sind sie einsam. Da kann man dankbar sein, dass der Herr da ist. Aber der Herr Jesus Christus hatte sie bei ihm 3,5 Jahre lang, aber nicht, dass er sie 35 oder 350 Jahre bei sich hat, sondern es war, damit er sie hinausschickt, hinaussendet. Und das ist, wie gesagt, das Gewöhnliche in einer Familie. Zum Beispiel nehmen wir Psalm 127. Die Kinder sind wie die Pfeile eines mächtigen Mannes. Er schießt sie hinaus. Er breitet seinen Einfluss auf die Welt aus. Und der Herr Jesus Christus machte das auch mit diesen Männern. Dies war die Absicht Gottes mit Jesus übrigens. Er schickte ihn zu uns. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, heißt es in Johannes 17, 18. Und das ist die Absicht Jesu gewesen. Wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und es hieß, ihr seid das Salz der Erde. Und ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, Verse 13 und 14. Das Salz, wie es in einem Titel eines Buches heißt, gehört nicht in die Salzkammer. Also nicht ewig lang, sondern soll gestreut werden. Manche sind sehr gestreut oder verstreut. Das Licht gehört auch nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Und es spendet Licht ins ganze Haus. Der Herr Jesus Christus in diesem Gebet, Johannes 17, sagte, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Gut, irgendwann mal werden wir alle aus der Welt genommen, aber vorerst hat er uns hier gelassen. Gott hat dich, als er dich errettet hat, hier gelassen, damit du hier Einfluss nimmst auf andere. Und sie sollten verkündigen. Ich habe die Worte nachgeschlagen, die für den verbalen Dienst im Neuen Testament gebraucht werden. Es gibt dieses Verkündigen, es gibt auch Lehren oder Unterweisen und es gibt sich unterreden mit. Das mit unterreden mit ist sehr selten, kommt selten vor. Das hat Paulus immer wieder gemacht in den Synagogen mit den Ungläubigen, diesen Austausch. Und Lehren und erst recht dieses Verkündigen war sozusagen ein Solo-Gespräch. Und der Herr Jesus Christus hat sie hinausgeschickt, um zu posaunen, um als Heralde oder ein Herold zu verkündigen die Wahrheit. Das deutet auf das, was Propheten tun. Es deutet auf das, was Johannes der Täufer tat. Es ist das, was Jesus selbst tat. Es ist das, was Paulus tat. Und es deutet darauf hin, was Paulus befohlen hat in 1. Timotheus 4, verkündige das Wort. Aber interessant, und ich muss zugeben, dass damit verbunden ist die Idee, dass es in der Öffentlichkeit passiert. Und das tue ich sehr wenig. Also ich habe auf offener Straße gepredigt, aber es ist nicht das, was ich für gewöhnlich mache. Früher war es so, man lud die Leute in die Gemeinde oder man lud sie zu irgendwelchen Treffen, und auch wenn es unter offenem Himmel war. Whitfield sprach manchmal 80.000 Menschen auf einmal an. Er hatte so eine Stimme. Und die Menschen sammelten sich in solchen Scharen zu ihm. Nicht alle tun das, aber wir tun es weniger, glaube ich, als man das in dem ersten Jahrhundert machte. Okay, und dann wollte ich schnell sagen, sie sollten Vollmacht haben. Und in der Schlachterübersetzung heißt es, um Krankheiten zu heilen. Lest ihr aber eine Elberfelder Übersetzung, fehlen diese Worte. Also zeige ich euch das. In dem Textus Receptus, in Bibeln, die auf diesem empfangenen Text herrühren, fehlen diese Worte. Nun ist die Frage, wurden sie weggelassen oder wurden sie hinzugefügt? Also beide Möglichkeiten gibt es. Ich denke, also das ist jetzt meine Tendenz, dass diese Worte an dieser Stelle wahrscheinlich nicht da waren. Aber die Menschen kannten Matthäus und Lukas so gut und haben die Worte aus Matthäus und Lukas zu diesem Vers hinzugefügt. Ob sie an dieser Stelle original sind oder nicht, wird letzten Endes keine große Rolle spielen, denn die inspirierten Evangelien Matthäus und Lukas haben diese Worte. Und da gibt es keine Frage, ob sie dahin gehören. Wir wissen, Gott hat sie hinausgeschickt und hat ihnen Vollmacht gegeben, damit sie Krankheiten heilen. Hier sind die Stellen, Matthäus 10,1 und Lukas 9,1. Die Worte gehören auf jeden Fall zu der Bibel. Die Frage ist nur, an drei Stellen oder an zwei. Ich würde sagen, das wird eigentlich nichts ausmachen. Es gibt eine größere Gefahr, und das wäre, dass man sich gegenseitig bekämpft über eine Leseart und dass Unfrieden in die Gemeinde gesät wird. Jeder sei seine Meinung gewiss, aber bitte nennt eine Übersetzung nicht eine teuflische dafür, dass ein paar Worte hier oder dort fehlen. Meistens, fast immer, wirst du diese Worte, die hier stehen oder fehlen, an einer anderen Stelle finden. Und manche wollen die Sicherheit, diese sichere Gefühl haben, die richtige, fehlerlose Bibel zu haben. Ich glaube, dass die Bibel fehlerlos war in dem Original. Aber etwa 7000 Manuskripten gibt es von den griechischen, nicht Urtexten, aber Unterlagen. Und man weiß es nicht immer. Ich sage euch einfach. Man weiß nicht immer, welche Worte an welcher Stelle gehören. Das heißt aber nicht, dass Lehren der Schrift betroffen sind. Keine Lehre geht unter, weil diese Zeile entweder in Markus 3 steht oder nicht steht. Denn die Lehre ist in Matthäus und Lukas. Also bitte legt euch nicht zu fest, denn ihr wisst es auch nicht. Und manche Leute wollen den Eindruck erheben, sie würden es wissen. Ich weiß es nicht und ich glaube, sie wissen es nicht. Aber was an dieser Stelle steht, ist, um Dämonen auszutreiben. Und eigentlich hatte ich eine weitere Seite. Vielleicht zeige ich das ganz schnell. Dämonen sind unreine Geister. Markus 3, Vers 11 nennt sie unreine Geister und Markus 3, 15 nennt sie Dämonen. Das sind dieselben. Sie stehen unter der Autorität Satans. Es gibt Rangordnungen, also es gibt Ränge unter den Engeln. Manche sind mächtige. Manchmal heißt es in der Bibel, ein mächtiger, ein starker Engel. Und andere sind weniger so. Auch unter den guten Engeln gibt es solche, die mehr Autorität haben, die für ein größeres Gebiet zuständig sind. Ein Erzengel steht da. Hier, sie stehen unter der Autorität Satans. Sie werden auch Gewalten genannt. Da gibt es alle Stellen im Neuen Testament, wo dieses Wort Gewalten bezogen auf Engel vorkommt. Ich zitiere nur Kolosser 1,16. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien, ich habe das Wort vergessen, das erste, oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Was war das? Throne, vielen Dank. Ob Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden und er ist vor allem und alles besteht durch ihn oder hat seinen Bestand in ihm, Schlachter. Also, sie werden auch Gewalten genannt, denn sie üben über Gebiete und Wesen eine gewisse Macht. In Daniel 10, Vers 20 ist die Rede von dem Fürsten Persiens. Und ich gehe hin und werde auch mit dem Fürsten Griechenlands kämpfen. Also es gibt Zuständige in der Dämonenwelt für Gebiete. In Markus 5 lesen wir, dass die Dämonen Herrschaft haben wollten über Tiere. Und in Offenbarung 17, Vers 13 heißt es, dass diese ihre Zuständigkeit oder ihre Macht dem Tier und dem Prophet gegeben haben. Zuständigkeit, Gewalten. Ursprünglich waren sie im Himmel, dann wurden sie und werden sie endgültig hinausgeworfen. Jetzt hat Satan noch Zugang zum Himmel. Aber es kommt eine Zeit, wo Gott sagen wird, hier ist kein Platz mehr für dich, nicht einmal für die Verantwortlichkeit oder Verantwortung. In Lukas 10, Vers 18 heißt es, ich habe den Teufel gesehen, wie er aus dem Himmel wie Blitz herunterfiel. Und in Offenbarung 12 ist die Rede davon, dass der Teufel oder Satan ein Drittel der Sterne, wahrscheinlich ist die Rede von den Dämonen, auf die Erde warf. Aber letzten Endes stehen alle unter der Autorität Gottes. In Hiob 1 und in Hiob 2 kommt der Teufel und bittet um Erlaubnis, Hiob anzugreifen. Und davon könnte man auch diese anderen Stellen lesen. Gut, ich lasse es dabei, ich zeige euch nur, und ich weiß nicht, ob wir uns damit Zeit verbringen werden ein anderes Mal. Es gibt ein gutes Buch von MacArthur, 12 Männer, die der Meister machte oder so etwas. Und er geht in die Details über diese Männer alle. Und die hatten wir auch vor 3, 4 Jahren in unserer Männerbegegnung. Simon, Jakobus, Johannes, wir haben die Namen schon gelesen heute Abend. Ich werde sie nicht noch einmal lesen. Konzentriert euren Einfluss auf lieber weniger Menschen als viele. Wenn man sich auf zu viele konzentriert, wird der Einfluss schwächer sein. Wenn du dich auf wenige konzentrierst, wirst du einen größeren Eindruck hinterlassen. Nun, wenn man Struktur hat, wirst du vielleicht diese beeinflussen und diese werden jeweils andere beeinflussen und am Ende hast du mehr Leute doch beeinflusst, nur nicht direkt, sondern mittelbar. Wenn das die Methode des Sohnes des Menschen war, also Jesus, dann dürfte diese Methode für uns nicht schlecht sein.